beten und wir wollen diese Bibelschule mit Gebet beginnen. Wir wollen Gott auch ganz besonders danken, dass wir über 1200 Teilnehmer haben. Das, was ihr hier lernt, das lernen über 1200 Leute in verschiedenen anderen Plätzen rund um die Welt, sogar aus Himalaya nehmen Leute teil und Südafrika und überall. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir diese Schule jetzt wieder ganz neu dir weihen dürfen, dich um deinen Segen bitten dürfen. Wir möchten hier lernen und wir möchten für andere mitlernen und gleichzeitig die Kraft des Evangeliums begreifen, auch selbst. Herr Jesus, segne jeden Teilnehmer ganz besonders, salbe jeden Teilnehmer und schenke Gnade, dass wir auch dein Wort verstehen. Und dein Wort soll nicht leer zurückkommen. Danke, Herr Jesus, für alle, die an diesen Lektionen auch jetzt teilnehmen. Segne, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Preis Gott. Heute werden wir Lukas Evangelium durcharbeiten. Und bevor wir Lukas Evangelium durcharbeiten, habe ich ein paar Kleinigkeiten. Zwei Fehler müsst ihr korrigieren. Das habe ich erst hinterher gemerkt, dass es drin ist. Und diese zwei wollen wir ganz kurz korrigieren. Also ich muss nur ganz schnell gucken, wo das hier ist. Da ist die Heiligung. Zwei Sachen müssen wir korrigieren. Also auf jeden Fall von hinten zwei, ein Und wegstreichen, ein Und ist zu viel. Und zwar auf der vorletzten Seite, also die Seiten sind jetzt nicht nummeriert, die müsst ihr selber durchnummerieren hier heute. Die vorletzte Seite, da steht Lukas schafft mit 24 Kapiteln den Übergang zur Apostelgeschichte. Und dann ist den Absatz darunter, das ist zweimal Und. Und einmal, er wird empfangen. Und auferweckt. Naja, das kann man so lassen, aber das Und ist besser, dass man das Und wegstreicht und weglässt. Und dann auf der Seite, das ist auf der vorletzten Seite bei Lukas. So, also vorletzten Seite, nicht die letzte, ja, Blatt, vorletzte Blatt, also letzte Blatt und dann vorletzte Blatt, Seiten sind jetzt nicht nummeriert, aber dann dieses Und wegstreichen. Und dann, ja, 1, 2, 3, 4, 5, auf dem sechsten Blatt hinten, da steht, so bestehen Gemeinsamkeiten zwischen Josephus und neutestamentlichen Texten. Und das bei 3, da heißt es, der generelle Zusammenhang zwischen Taufe und da steht Heiligtum, da müsste Heiligung heißen, nicht Heiligtum, sondern Heiligung. Also sechstes Blatt hinten unter 3. Punkt 3, da sind Punkte, da sind oben über Johannes den Täufer, die Haupttätigkeit war Taufen. Und da steht von Flavius und neutestamentlichen Texten. Und der generelle Zusammenhang zwischen Taufe und, da steht Heiligtum bei euch noch. Heiligung muss es heißen. Habt ihr das? So, das sind die zwei gravierenden Sachen. Ihr werdet immer noch was Kleines fehlen finden. Aber sechste Seite, habt ihr das? Und dann von hinten das zweite Blatt, hinten von zweite Blatt, dann unter Lukas 24, dann der zweite Absatz, da steht, er wird empfangen und auferweckt. Und das nur noch einmal und, das reicht schon, wenn er auferweckt ist. Okay? Habt ihr's? Heiligung. Heiligung ist was anderes als Heiligtum, aber du kannst auch Heiligtum nehmen, aber Heiligung ist was anderes, dass Gott an uns ein Werk tut. So, lass das Material mal stehen. Jetzt, wir wollen noch ganz kurz zu der Apostelgeschichte kommen. Ich will zuerst einmal mal fragen, wie war's? Was habt ihr gemacht? War's gut? Seid ihr fertig geworden? Habt ihr was gelernt? So, vielleicht mal so ein Feedback. Mal, lass mir mal hören, was für Fragen aufgetaucht sind. Ich will auch noch ein paar Fragen beantworten, die sonst gestellt werden. Aber vielleicht sind euch einige Fragen aufgetaucht oder ihr seid irgendwo aufgestoßen. Oder etwas nicht klar gewesen. Irgendjemand, der irgendwo ein kleines Problemchen hat, eine Notiz, dass er gesagt hat, ich will nochmals nachfragen. War alles klar? Na, ist dann mir umso lieber. Bitte? Ja, da ist noch, in der Apostelgeschichte ist auch noch eine Sache, das hat mir auch hier... sag mal da schnell, Heide, ja, aufmerksam gemacht auf Seite 13. Das ist auf Seite 13 der Apostelgeschichte, wenn ihr dabei habt. Eine kleine Korrektur. Da steht, weißt, wir schreiben ab. Und wir lesen, zwei Leute lesen die Bibelstelle nochmals nach, dass es stimmt. Und manchmal kommen da irgendwelche Schnitzer rein. Auf Seite 13 unten, da steht, also erst seit Pfingsten steht die Gemeinde, Apostelgeschichte 2. Und dann der dritte Punkt ist Epheser Kapitel 38. Es gibt kein Kapitel, Epheser Kapitel 3, 38. Da ist 3. Weißt du, das ist statt dieser Klammer, ist 8 draus geworden, weil man daneben, das liegt daneben irgendwo, und das statt der Klammer ist 8 draus geworden. Also streich die 8 ab oder durch. Es ist Epheser 3, Vers 3. Auf Seite 13 unten, Galater 1, Vers 11 und 12, dann Epheser Kapitel 3, 38, sowas gibt's nicht. Und habt ihr das? Auf Seite 13. Nicht 38, die Klammer, macht es einfach die Klammer, das ist also 8. Apostelgeschichte, Epheser 3, Vers 3. Da steht es von der Offenbarung. So, die Testfragen. So wie, ich hoffe, dass ihr alle beantwortet habt. Wie gesagt, wir sind nur, wenn ich gucke eure Tests, dann gucke ich nur eine Sache, ob das da drin ist. Aber das andere kann ich durchgehen mit euch. So das, was ich wissen will, sage ich euch nicht. Die Namen, weißt du, manche waren sehr fleißig, sie haben alle Namen ausgeschrieben und wessen Sohn er noch war. Und die Verwandtschaftsverhältnisse noch genau aufgearbeitet. Ist das schön? Welche Personen, Namen kommen in der Apostelgeschichte vor? Wenn einer das schon durchgearbeitet hat und alle Namen aufgelistet hat, also dann hat er schon alles durchgearbeitet oder sehr viel durchgearbeitet. Das nächste Mal habe ich nur 10 Fragen, jetzt nicht mehr 20. Ich habe gemerkt, es ist zu viel, wenn man so viele Fragen stellt. Liste die Reden der Apostelgeschichte auf. Eigentlich sind alle Antworten in dem Material drin. Du musst nicht alle Namen nachlesen und natürlich in der Bibel auch. Aber hier ist normalerweise in dem Material, das ihr habt, ist alles drin. Aber ich denke, dass man einiges so als Überblick bekommt. Und ich habe deshalb als Apostelgeschichte genommen, weil es am einfachsten ist. Wie kam das Evangelium zu uns? Und jetzt gehen wir zurück so langsam auf Lukas, dann nächstes Mal Markus, dann Matthäus und dann Johannes. Und wir wissen dann also, wie das Evangelium so langsam aufgebaut ist. Und jeder Evangelist berichtet von seiner Sichtweise. So, wenn 4 Leute über ein Feld gehen, der eine sagt, oh, wunderbares Wetter. Der andere sagt, wunderbarer Boden. Der andere, ach, was für schöne Pflanzen wachsen hier. Aber alle berichten eins und dasselbe, nur von einer anderen Sicht und Weise. Und so ist auch mit den verschiedenen Evangelisten, weil es sieht manchmal, ja, die berichten das nicht, die lassen das alles weg, was, das ist ja so wichtig. Aber die lassen bewusst weg, weil es für sie nicht so wichtig war in ihrer Sichtweise. Ihnen war was anderes wichtig. So, die Apostelgeschichte, die habt ihr gut geschafft, keine Fragen, da bin ich eigentlich froh. Die Städte, wo Paulus gewesen ist, habt ihr auch alles durchgezählt. Wie war die erste Stadt in Europa, wo Paulus das Evangelium gepredigt hat? Ihr wisst ja, nicht Mississippi, Mazedonien. Ja, es ist also, siehst es. Was hat Paulus in den Träumen von Gott offenbart bekommen? Und eigentlich ist es erstaunlich, nur Dienstanweisungen hat er im Traum in der Offenbarung bekommen. Also wir merken, wenn wir so studieren, also manchmal wir denken, Offenbarung ist, alles was wir von Gott und Christus wissen müssen, steht in der Bibel drin. Aber die Dienstanweisung, wie wende ich das an, wird uns offenbart gegeben, so individuell, weil das dann praktisch umgesetzt werden muss. Dann die Gemeinde, also Apostelgeschichte ist die Geschichte der Gemeinde. Es ist interessant, Apostelgeschichte ist die 5. Gruppe der Bibel. Also die Bibel ist auch, dass das Wort Gottes, das ist 7er Zahl, also aufgebaut in 7er Zahl, also Schriften, Propheten, Geschichte. Und Apostelgeschichte ist das 5. Buch der Bibel, also Altes und Neues Testament genommen, das 5. Buch der Bibel. ist aber natürlich auch das fünfte Buch des Neuen Testamentes. Und mit der Offenbarung sind es sieben verschiedene Buchgruppen. Sieben verschiedene Buchgruppen, also das Gesetz, die Psalmen, also die Schrift, die Propheten, dann im Neuen Testament die Evangelien, dann das Geschichtsbuch des Neuen Testaments, Lukas-Evangelium und dann die Episteln, die Briefe und dann die Offenbarung. Also es ist siebener Gruppe. Also die Bibel geht mit der Zahl sieben auf. Und es ist gut, dass wir das so, nur so Zahlensymbolik verstehen. Wir nehmen jetzt unser Lukas zur Hand. Lukas erzählt, wie Jesus oder was Jesus war als Mensch. Lukas ist ja Arzt gewesen und seine Botschaft ist, dass Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das war also, was Lukas erzählt. Und wir wissen, Lukas hat ja für Heiden geschrieben, für Menschen, die also nicht im Judentum bewandert sind, nicht Hebräisch können und auch lernen wollen. Lukas hat also für Menschen geschrieben, die also Römer waren. Wir haben also zwei Evangelien ganz besonders, die also an Römer oder Griechen, Heiden gerichtet worden sind. Das ist Markus und Lukas. Markus ist auch sehr stark auf die Heiden ausgerichtet, den Heiden das Evangelium zu predigen. Lukas und Markus waren Mitarbeiter von Paulus. Und das prägt natürlich. Wenn du mit einem Mann so wie Paulus zusammenarbeitest, das prägt einen. Paulus hat eine Vision gehabt, die Nationen müssen Wort Gottes hören. Und Markus war ein sehr gebildeter Mann, genauso wie Lukas. Und der war der Dolmetscher von Petrus, aber das werde ich nur später, nächstes Mal durchnehmen. Aber ihr müsst wissen, diese beiden haben sehr stark also das Evangelium für die Heiden, für die Nationen, für die Völker, für die Welt. Also nicht für Juden, sondern für die Heiden gebracht. Und hier Jesus, der Menschensohn, beim Lukas. Lukas hat sehr gründlich gearbeitet, er hat also versucht, den Quellen nachzugehen. Er war ja zeitlang in Philippi Caesarea und hat die Leute besucht, Leute vom Hohen Rat besucht, denn wir wissen ja auch, viele Priester wurden dem Evangelium gläubig. Ich müsste das nicht mitlesen, nur zuhören. Nur zuhören. Also das Lesen, das könnt ihr dann nachher zu Hause in aller Ruhe. Und ich würde auch euch vorschlagen, jetzt hört ihr mal. Entspannt zuhören. Dann würde dir so raten, beim Studium, das einmal durchlesen, so dass du so weißt, um was es geht. Und dann die Bibelstellen als nächstes dann intensiv nachschlagen. Und da würde ich nicht mehr dir vorschlagen, als nur eine bis zwei Seiten pro Tag. Das ist viel zu viel sonst. Sonst kommst du nicht durch und ist auf einen Monat berechnet. Wenn du das in 14 Tagen machst, versündigst dich. Du kannst nicht alle Bibelstellen nachlesen. Ich habe 30 Tage gebraucht, also werdet ihr auch 30 Tage brauchen. Beim Übersetzen braucht man auch fast 30 Tage oder 30 Stunden, um das zu übersetzen. Also deshalb ist es zwecklos, einfach nur so durchlesen und dann sagen, ich habe beantwortet. Oder ich weiß. Und dann würde ich nachher wenn ihr beantwortet oder liest, gleichzeitig auf der Rückseite die Fragen zu euch aufschreiben und gleich beim Studieren die Fragen gleich beantworten. Das stellt euch viel leichter. Beantworten. Also die Fragen entweder rauskopieren oder ihr habt einfach die Seite umlegen und dass ihr gleich die Frage beantwortet. Dann ist es viel einfacher. Dann habt ihr, oder wenigstens Skizze macht dazu. Also Lukas betont ganz besonders, Jesus ist Menschensohn. Dass er berichtet auch, wie er Mensch geworden ist. Es geht sogar bis auf Adam zurück. Also die ganze Stammbaumlinie auf Adam. Also dass er wie er Mensch wurde. Wenn Paulus zum Beispiel sagt, mein Evangelium, dann meinte wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit Markus oder Lukas, aber besonders so wahrscheinlich Lukas, weil er länger bei Paulus zusammen war, bis zum Schluss sogar, mein Evangelium. Lukas wurde nicht angezweifelt in der Kirche, also wurde sehr schnell angenommen und gehört zu den synoptischen Evangelisten. Also Markus, Matthäus und Lukas sind die drei, die viele Geschichten gemeinsam haben. Sie haben nicht alle Geschichten gemeinsam, aber viele. Jeder versucht so auf seine Art noch was dazu zu tun oder dazu zu geben. Und wir müssen das verstehen. Der Heilige Geist wird euch all das erinnern, was ihr sagen sollt. Der Heilige Geist war, wo Paulus, also wo Lukas, wo Matthäus und Markus die Dinge im Vordergrund gestellt haben. Das ist wichtig. Das muss rein in dein Evangelium. Diese Geschichte ist wichtig. So, Lukas holt sich die Informationen von den Augenzeugern und Dienern des Wortes. Also Diener des Wortes, das sind die Aposteln vorwiegend. Von denen holt er sich die Informationen. Lukas hat einige Geschichten, Gleichnisse, die die anderen nicht haben. Er ist ein Geschichtenerzähler. Und schon von der Sonntagsschule. Viele Kinder kennen seine Geschichten von barmherzigen Samariter, verlorenen Sohn. Und so, stellt auch große Points dann irgendwo. Dann, Lukas hat etwas, wo er dann immer versucht zu zeigen, wie das Evangelium zu den Heiden kam und dass Jesus schon von vornherein den Heiden die Tür zum Reich Gottes geöffnet hat. Den Heiden. Also immer wieder schon von Anfang an, also die Apostelgeschichte, das Teil 2, die Fortsetzung, aber versucht schon gleich von Anfang an, Jesus wurde Mensch, Jesus kam für die Menschen, Jesus kam für die Welt, Jesus kam für das ganze römische Reich, Imperium damals. Und wenn wir so aufmerksam lesen, ist die Aussendung der Apostel, aber gleichzeitig auch die Aussendung der 72. Und es sind auch Jünger Jesu gewesen, die hat er auch ausgesandt. Und das ist ein Bild, die Aussendung zu den Nationen, zu den Völkern. Also schon in den Evangelien versucht er das rüberzubringen. Jesus ist auch für die Nationen gekommen. Es geht auf die Geschichte von den 72 Ältesten bei Moses. Das war also 70 ist die Zahl der Völker, was Israel denkt, die Nationen und dann die zwei anderen Völker, Juda und Israel. So die 72 Nationen. Also für die Welt ist Jesus gekommen. Und bewusst, dass also zu den Heiden das alles gesandt wird. Zum Verfasser selbst wäre noch zu sagen, er war ein Arzt, ein Freigelassener wahrscheinlich irgendwo, dass er mal Sklave war und meistens waren früher im antiken Ärzte die Sklaven. Und er interessiert sich ganz besonders für Medizin und Krankheit. Also deshalb auch viele Heilungsgeschichten, die nur beim Lukas vorkommen. Und er untersucht ganz genau, also sogar psychologisch. Und er zeigt auch den Leuten, es gehört nicht nur, dass dir die Sünden vergeben sind und du bist geheilt, sondern er betont auch, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Also, dass da gleichzeitig lebe auch gesund. Nicht nur, dass dir die Sünden vergeben sind. Das ist typisch Lukas. Die anderen Evangelisten heben das nicht so hervor, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist immer so ein Merkmal, dass hier ein Psychologe, ein Mediziner, so ein Ratgeber, ein Seelsorger das behandelt. Ganz besonders auffällig ist auch im Lukas-Evangelium, dass Frauen hervorgehoben werden, also die ersten Evangelistinnen, immer wieder Frauen. Und er beginnt sein Evangelium auch mit Frauen, Elisabeth und Maria. Also die Frauen spielen eine große Rolle bei Jesus. Wir wissen ja im Judentum, der Jude, also der orthodoxe Jude, betet dreimal am Tag, Gott, ich danke dir, dass ich nicht ein Heide bin und dass ich nicht Frau geworden bin und so weiter. Und das ist natürlich, hier ist also ein Vorstoß, was Lukas ganz bewusst macht, Gott liebt die Frauen und die Sünde kam durch eine Frau in die Welt und Frauen arbeiten daran, dass die Sünde wieder aus der Welt kommt. Maria und Elisabeth, also Johannes der Täufer, Mutter von Johannes dem Täufer und Mutter von Herrn Jesus. Gerade die Frauen und wie sich dann Gott öffnen und nicht dem Satan und nicht dem Bösen. Und am Ostermorgen sind auch wieder Frauen, die dann das Evangelium hören und das Evangelium weitertragen. Also die Frau steht also in der Rolle des Erlösenden, der die Erlösung bringt und dann auch, als Jesus im Tempel dargestellt wird, da ist die Hanna, die weissagt, als Prophetin. Also er nimmt auch Frauen, die in der Gefolgschaft Jesu sind, betont auch ganz besonders, wie zum Beispiel Maria Magdalena. Bei ihr sind 7 Dämonen ausgefahren. Also die ist in seiner Gefolgschaft, einige reiche Frauen auch, wohlhabende Frauen, die sich zu Jesus gehalten haben. Und wir sehen auch, Lukas behandelt auch Dämonenaustreibung und eine Geister. Das ist auch so ein Thema bei Lukas besonders. Aber bei Markus ist es noch stärker, aber Lukas betont auch. Und bei Maria Magdalena sind 7 Dämonen ausgetrieben. Jetzt darfst du nicht glauben, dass die 7 Teufel gehabt hat. Das wird nicht möglich gewesen sein und war das wahrscheinlich auch nicht. Es gibt nur einen Teufel. Aber 7-mal hat sie Anlauf genommen. Denn es ging nicht auf einmal, diese Befreiung. Also sie muss so besessen gewesen sein, dass die Befreiung nicht auf einmal auf Anhieb klappte. Und deshalb blieb sie bei Jesus, damit sie nicht länger vom Teufel belastet wird und besessen wird oder angefochten wird. Und ist auch für uns eine ganz starke Botschaft. Also du wirst frei und frei bleiben von Satan und seinen Anfechtungen, wenn du bei Jesus bleibst. Also ist eine Botschaft für uns. Also, und die Frauen, die besessen waren, also besessene Frauen, die früher besessen waren, die haben sich zu Jesus, gehalten und dadurch blieben sie auch frei. Sie wollten frei bleiben und nur in der Gegenwart des Herrn bleiben wir frei. Also ist ein Konzept da drin. Also wir müssen auch in all das, was wir lesen und lernen, da ist überall ein Konzept drin. Also eine Botschaft. Ja, bleib bei Jesus und du wirst frei von Dämonen. Lebt mit Jesus zusammen, bleibt in seiner Gegenwart. Wir sehen das überall, auch bei Markus nachher, bei diesem Besessen von Gadara. Am liebsten möchte mit Jesus mitgehen, aber Jesus sagt, nein, nein, du gehst nach Hause und bist ein Zeugnis. Also wieder eine ganz andere Art und Weise. So, vielleicht noch vorneweg, ich lasse manches in der Arbeit aus, also in der Bearbeitung des Materials, und zwar ganz bewusst, weil dann die anderen Evangelisten oder andere Schreiber haben das besser dargebracht. Oder hier kann man intensiver auf eine Sache eingehen. Oder ich lasse manche Gruppen zum Beispiel, hier werden wir jetzt bei Lukas Pharisäer betrachten, bei Markus sind die Sadduzäer sehr stark, die Priesterkaste. So, und dann haben wir da Zeit, ja, sonst wird uns das Material zu dick. Also ich habe das Material auf 37 Seiten schon gehabt und haben gesagt, wir müssen reduzieren, das ist zu viel. Sonst schaffen wir nicht, dass wir es durcharbeiten. Und so bearbeiten wir dann beim anderen Evangelisten dann das andere, kommt auch deutlicher. Zum Beispiel, ich habe Apostelgeschichte 19 ausgelassen, in Ephesus, wo die Bücher verbrannten. Also ein ganz wichtiges Thema, aber das behandle ich dann bei Markus. Warum? Weil da die Geschichte viel besser reinpasst. Der Bauer, der die Schweine in den Abgrund jagt, der sich von seiner Schweinerei trennt. Also das passt also dazu, wenn sich bei uns jemand bekehrt und Christ wird, der löst sich auch von dem Okkulten, schmeißt das Okkulte weg oder Alkohol wirft er weg oder Drogen schmeißt er weg. Und so ist es auch in Ephesus gewesen, als sie sich bekehrten, die haben sie die ganzen Zauberbücher verbrannt, aber das ist nur eine Geschichte. Aber das passt besser dann mit den 2000 Schweinen. Und so, wir behandeln also dann immer punktmäßig. Okay. Eine ganz große Einschaltung, was Lukas anders hat, und zwar benutzt Markus ganz stark. Markus muss auch dieses Material gehabt haben, aber dann von Kapitel 9 bis Kapitel 18 hat es seine eigene Geschichte, geht seinen eigenen Weg. Es wäre auch Unsinn, wenn zwei Evangelisten das Gleiche berichten. Es wäre Unsinn, wäre Zeitverschwendung und Platzverschwendung. So ein paar Geschichten, was Lukas besonders betont, also Frauen. Vielleicht zum Lukas noch etwas. Lukas Spur geht in Philippi verloren. Also Lukas hört, also wenn die Apostelgeschichte, da wissen wir, dann kommen nachher später diese Wir-Berichte. Ich darf euch eines sagen, was Lukas gemacht hat. In Philippi, da heißt es, und der Herr tat der Lydia das Herz auf. Der hat sich in der Lydia verliebt, hat sie geheiratet und war bei der Lydia. In Philippi, Purpurkrämerin und so weiter. Und dann erst später, aus welchen Gründen auch immer, ist er wieder in der Gefolgschaft und in einem Reiseberichten dann wieder aufgetaucht. Lukas Evangelium ist das Evangelium des Heiligen Geistes. Es geht um den Heiligen Geist bei Lukas. Von Anfang an, der Heilige Geist überschattet die Maria. Und wie Sie wissen, Apostelgeschichte ist die Fortsetzung von der Geschichte des Heiligen Geistes. Die Rolle des Heiligen Geistes in der Erlösung. Weißt, die Evangelisten berichten von Vater, Sohn und Heiligen Geist in ihrer Wirksamkeit. Und alle drei haben Teil an unserer Erlösung. Und hier im Lukas, wie der Heilige Geist wirkt, wie der Heilige Geist Menschen gebraucht, geleitet vom Heiligen Geist, angeregt Simeon und Hanna, angeregt vom Heiligen Geist, kommen in den Tempel, fangen an zu weissagen. Also dieses Prophetische, wieder ganz neu. Denn wir wissen ja, 400 Jahre lang gab es keine Prophetie in Israel. Erst mit Johannes dem Täufer, aber er war ein Bußprediger, er war kein Prophet. Eine Stimme in der Wüste, die dem Herrn den Weg bereitet, aber das war auch alles. Aber dann Hanna und Simeon kommen in den Tempel und weissagen. Also der Heilige Geist spielt eine wichtige Rolle beim Lukas. Die Freude ist beim Lukas ganz groß. Die Freude über einen Sünder, der Buße tut. Die Freude, euch verkündige ich große Freude, schon die Weihnachtsgeschichte. Euch ist der Heiland geboren, also Freude ist dominierend. Und er zeigt, dass der Heilige Geist für alle da ist. Lukas betont also ganz klar, der Heilige Geist ist für alle da. In Lukas 11, 13, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten? Also der Heilige Geist ist ganz groß. Also die Datierung zum Lukas-Evangelium, weißt du, wenn wir von Datierungen sprechen, Wir müssen also zuerst einmal die Zeit der Abfassung sehen und dann, bis das Buch sich verbreitet hat, bis es zu einem allgemeinen Gut in der Christenheit wurde. Wir wissen, Apostelgeschichte und Lukas wurde an einen Mann geschrieben, den Theophilus, aber dann musste ja irgendwie abgeschrieben werden und das Abschreiben war es nicht so einfach und ging nicht so schnell. Und bis es abgeschrieben, bis es in der Christenheit als christliches Buch, also Lesebuch, Andachtsbuch verwendet wurde, verging dann die Zeit. Also aber die Geschichte ist hier, dass etwa 60 nach Christus er dem Theophilus die Bücher übergeben hat. Aber eigentlich die Verbreitung, dass es im Umlauf kam, ist es nachweislich etwa zwischen 90 und 100 nach Christus. Also sind schon 20 Jahre etwa vergangen, bis dann überall in der Gemeinde das gelesen wurde. Und man hat die Bücher in Kanon auch des Neuen Testamentes später aufgenommen, Bücher, die überall verbreitet waren, die nicht nur eine Gemeinde hatte oder eine Gruppe hatte, sondern die in der gesamten Christenheit damals im Raum von Mittelmeerraum verbreitet waren. Den Zweck haben wir schon. Jetzt gehen wir ein Stückchen weiter. Zusammenfassung des Lukas-Evangelium. Die Botschaft. Seine Botschaft ist, dass Jesus ganz Mensch und ganz Gott war. Das ist diese einfache Botschaft. Sohn Gottes, er war ganz Mensch und er war vollkommener Mensch. Und er blieb vollkommener Mensch bis zum Schluss. Wir sehen also von der Menschwerdung bis Himmelfahrt, er ist immer ganz Mensch. Er schildert den Menschen Jesus, der seinen Brüdern gleich geworden ist. Er ist der zweite Adam, das erzählt er, also berichtet er, stellt er dar. Wir müssen sehen, er bringt die Theologie des Neuen Testamentes rüber. Also wenn du nur Lukas hast und du kannst allein durch Lukas schon gerettet werden und selig werden, du weißt alles über Jesus, wenn du den Lukas liest oder irgendeinen Evangelisten, die sind in sich selbst im gewissen Sinne abgeschlossen oder auch die Apostelgeschichte. Wenn du genau aufpasst oder aufgepasst hast, ist in sich selbst abgeschlossen, auch wenn es nicht richtig abgeschlossen ist, so abrupt am Schluss abgebrochen wurde. Jesus bei Lukas, er ist der Mensch der Weisheit, des Könnens, des Mitleids. Ganz besonders, was Lukas betont, Jesus ist ein Mensch des Gebets. Das kommt bei Lukas ganz groß raus. Er betet sehr viel. Werden die Gebete sogar aufgelistet? Die Gebete, wir werden nachher noch ganz kurz anschauen. Bei Lukas kommen Lobpreisungen in seinen Berichten vor. Lobpreisung, also er ist der Erste, der so den Lobpreis des Zacharias nimmt, der Maria und Simeon, andere Lobpreisungen, dass die Sehnsucht Israels sich jetzt erfüllt, diese alttestamentlichen Lobpreisungen nimmt er. Und sogar bei Jesus, als er das Abendmahl feiert, und sie sprachen, oder er sprach den Lobgesang. Also Lukas betont Lobgesang, Anbetung. Also ist ein Spezialist dafür. Und wir haben hier kostbare Ansätze des christlichen Liedgutes, wie man Gott lobt und preist. Also er ist also, es hat ihm gefallen, das Singen, das Beten in der Gemeinde. Lukas betont ganz stark die Armen. Und wir denken manchmal Bettler. Nein, das sind keine Bettler. Die Armen, wir müssen sehen, wo die Geschichte, in dem sich das Evangelium abspielt. Damals gab es die Gruppe der Pharisäer, da gab es die Gruppe der Sadduzäer und da gibt es eine Gruppe, die kaum groß erwähnt wird, das sind die Essener von Qumran, die Gruppe. Man hat erst 1948 da die Buchrollen von Qumran gefunden und man weiß seitdem etwas mehr, was man lange nicht gewusst hat. Man wusste so von den Schriften, ja, da war irgendeine Gruppe. Johannes der Täufer hat nur 6 Kilometer von diesem Kloster getauft im Jordan. Also, und diese Gruppe hat sehr stark das Christentum beeinflusst, obwohl wir es gar nicht merken. Kinder des Lichts, das war so eine ihrer Botschaften. Und wenn du das Neue Testament liest und Jesus sagt, ihr seid Kinder des Lichts, dieser Einfluss von Qumran. Also, und die Armen, die hatten Gütergemeinschaft, in Qumran hatten die Gütergemeinschaft, das kam dann später, haben sie dann übernommen, auch in der christlichen Gemeinde, Apostelgeschichte, Gütergemeinschaft. Und die Armen, das waren immer die Armen, die auf das Reich Gottes warteten, die alles aufgegeben, jetzt kommt das Reich Gottes ist unterwegs. Also die Armen sind nicht die Bettler, die dann betteln, sondern die, die alles für Gott aufgegeben haben, die auf Gott warten, deshalb auch die geistlich Armen. Also rühmen, loben und preisen, das Lieblingsthema, das setzt sich dann nachher in der Apostelgeschichte weiter fort. Vielleicht noch die Zeitabläufe. Lukas in der Apostelgeschichte und in seinem Evangelium, er nimmt die Zeit Israels, die Zeit des Gesetzes, die Zeit der Unwissenheit, des Wartens. Dann die Zeit der Mitte, das ist die Zeit, wo Jesus da ist, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, als das Gesetz erfüllt war, die Erwartung erfüllt war. Und dann die Zeit der Wiederkunft Jesu oder ja der Parousie, die Zeit zwischen Himmelfahrt und der Wiederkunft Jesu. Wir sind noch mittendrin in dieser Zeit. Wir sind noch nicht fertig. Also die drei Zeiten des Heils, der Erlösung, die Zeit vor dem Kommen Jesu, die Zeit, als Jesus da war, die Zeit erfüllte Zeit, der Tag des Herrn, also die angenehme Zeit, der Tag des Heils, da wo das, die Erlösung geschah, alles drumherum. Und dann die Zeit der Weltmission, der Heilserwartung, der Zubereitung, der Zurüstung, die Zeit der Gemeinde, deshalb Apostelgeschichte passt hier rein. Lukas ist auch so ein Spezialist für Engelerscheinungen. Er mag Engel. Also er mag rühmen, loben und preisen und er mag Engel. Bei ihm tauchen sehr viele Engel auf, auch in der Apostelgeschichte ein paar Mal, aber hier ganz besonders beim Gabriel, beim Zacharias, bei der Maria, bei den Hirten, im Gethsemane, am Ostermorgen, immer wieder Engel. Und bei der Himmelfahrt auch wieder Engel. Also er mag Engel. Passt aber auch in das hellenistische Denken. Wir müssen verstehen, Lukas war ein Mensch von Welt, also nicht ein Weltmensch, aber er hat sich in der Welt ausgekannt, wusste viel und er musste den Römern ein Römer werden und den Griechen ein Grieche werden. Und du musst jetzt so jemand auf der Straße das Evangelium anders erklären als jemand, der in der Gemeinde ist und Kananäisch spricht. Verstehst du, musst also mit dem Deutsch sprechen. Und deshalb, wenn du dann anfängst, da irgendwelche Namen zu erzählen, entweder du bedeutest die Namen, erklärst, was die Namen bedeuten, und alle Namen haben eine Bedeutung irgendwo in der Heiligen Schrift, auch besonders vom Hebräischen, Aramäischen, haben die Namen eine große Bedeutung. Da kannst du schon deine Predigt selber ausmachen, nur allein schon von Namen. Deshalb, Lukas spricht an die Welt, die große Welt. Er spricht international, sodass alle verstehen können. Er stellt das jüdische System, also Tempelkult und Tradition, das Gesetz ganz beiseite, erwähnt gar nicht groß, sondern er spricht vom Menschensohn als die Gegenwart Gottes. Also nicht der Tempel ist mehr ausschlaggebend. Und ich muss euch eines sagen, wahrscheinlich, als dann das Lukas-Evangelium abgeschrieben wurde, dass bereits der Tempel gefallen war, dass die Abschreiber schon das automatisch weggelassen haben, bewusst, also praktisch beim Schreiben, nicht irgendwie bewusst weggelassen, sondern ja gezielt gesagt haben, das bringen wir nicht, die Zeit ist erfüllt. Was Lukas auch typisch hat, ist, Jesus kommt nicht so schnell, wartet nicht so schnell, Leute. Jetzt, wir sind in der Vorbereitung, die dritte Phase der Parousie, Himmelfahrt bis Wiederkunft Jesu, es braucht seine Zeit. Weil er wusste, Tempel ist zerstört, das alles ist schon passiert, 60 hat er geschrieben und wir wissen dann, dass so 90 bis 100 vor Christus oder nach Christus wurde dann die anderen Schrift, wurde die Schrift verbreitet. Also da wurde schon das eingefügt. Das gleiche auch bei Matthäus später. Dass es echt ist, haben die Kirchenväter angenommen und nicht daran gezweifelt. Also an Lukas wurde nicht viel gezweifelt, dass es nicht echt wäre, dass er nicht der Verfasser wäre. Da wurde nicht viel gezweifelt. Einige Personen, die im Lukas-Evangelium vorkommen, Schlüsselpersonen würde ich sagen, das ist zuerst mal die fromme Frau Elisabeth, die Mutter des Johannes des Täufers. Mütter spielen eine ganz große Rolle beim Lukas. Wir sehen auch, deine Mutter ist draußen. Also überall begleitet die Mutter. Und sogar am Kreuz nachher, das ist deine Mutter. Also die Mutter spielt eine große Rolle bei Lukas. Der Vater, Ziehvater Josef. Es ist wichtig vielleicht zu wissen, und die Welt hat es nicht erfahren, dass Josef nicht der richtige Vater war. Das, was zwischen Josef und Maria war, das war ihre persönliche Sache. Aber erst nachdem Jesus tot war oder auferstanden, und nachdem das alles vorbei war, denn er hat ja in der Apostelgeschichte Maria befragt und Maria war auch dabei. Maria, wie war das jetzt mit der Geburt? Und da ist die Sache rausgekommen. Wir müssen sehen, bei prominenten Leuten, großen Leuten, kommt die Sache erst, nachdem die verstorben sind und nicht mehr da sind. Und deshalb auch diese Geschichte, wir lesen es, als wenn es gestern passiert wäre, aber so war es nicht. Wir wissen, dass der der Zimmermannssohn ist. Die Leute haben regelrecht geglaubt, das ist der Sohn von Josef. Was dazwischen alles passiert ist, das ist eine andere Geschichte gewesen. Und Josef hat ihn unterrichtet in dem Beruf vom Hausbau, Zimmermann. Zimmermann war ein Allround-Beruf. Früher waren nicht die Berufe dass nur Schreiner Arbeit gemacht haben, das war Häuserbauer. Dann die Hirten, spielt auch eine ganz wichtige Rolle, dass beim Lukas das Evangelium mit den Hirten beginnt. Warum? Weil in der Linie der Offenbarung David, der König war, ein Hirtenkönig, also ein Hirte war, und weil Gott diesem David große Verheißungen gegeben hat. Wir müssen sehen, Lukas fängt mit Israel an, mit Jerusalem an, mit dem Haus Davids an, mit dem Königtum an und so weiter. Der König David war ein Hirte. Und mit den Hirten, mit den einfachen Leuten fängt das Evangelium an. Und deshalb knüpft er diese Geschichte, dass der Engel den Hirten erschien. Ob er natürlich als zuerst erschien, das ist eine andere Frage. Aber der Engel ist erschienen und der hat es also als Nummer eins gemacht und der Engel sprach zu den Hirten. Wir sehen getrennte Blöcke, getrennte Geschichten, wenn wir aufmerksam studieren, die dann schön literarisch zusammengefügt worden sind. Und der Engel des Herrn sprach, euch ist heute der Heiland geboren. Und dann geht und seht. Und bestimmt hat Lukas irgendeiner diesen Hirten gefragt, wie war das jetzt? Warst du dabei? Und vielleicht waren das Leute sogar in der Gemeinde, denn er war in der Urgemeinde, er kannte noch die Urgemeinde. Und wie war das? Ist da tatsächlich der Engel euch erschienen? Und wie viele waren es? Und du siehst, jeder erlebt Gott auf eine andere Weise. Der eine sah einen Engel und dann waren die himmlischen Heerscharen noch dabei. Und dann hat er beides zusammengefasst, also die Vielfalt Gottes. Dann die 12 Apostel, wie Jesus sie erwählt, ganz besonders die Maria Magdalena, danach hier noch weiter. Maria Magdalena, sie hat ein sehr intimes Verhältnis zu Jesus gehabt. Also sie war eine der ersten wahrscheinlich Frauen, die dann durch die Bekehrung zu Jesus kam, wo Jesus sehr viel an ihr getan hat. Aus Dankbarkeit folgte sie Jesus nach. Dann der Herodes, der Vierfürst. Pilatus, wir werden den Pilatus auch hier noch mehr intensiver nachher betrachten. Pilatus hat Jesus gekreuzigt und Pilatus ist so ein Mensch, der sich nicht entscheiden kann, soll ich, was soll ich machen, obwohl er sehr hart und rücksichtslos ist, aber ist doch, wenn es um wirkliche Sachen geht, ist er sehr weich und gibt nach. Eigentlich wusste er, ich darf Jesus nicht verurteilen, meine Frau hat es gesagt, also er hat geträumt, also, aber doch geht er nachher nach dem, was die Juden wollen. Dann ist der Johannes der Täufer. Johannes der Täufer hat eine Bußbewegung in Israel ausgelöst. Interessant ist seine Taufe. Und er wird anerkannt als Täufer. Auch Flavius schreibt es in seinen Werken als den Täufer. Diese Taufe, die Johannes praktiziert hat, ist eine ungewöhnliche Taufe damals gewesen. Eigentlich nichts ungewöhnlich für Heiden, die Juden werden wollten. Aber jetzt müssen sich sogar die Juden taufen. Wie Heiden werden sie behandelt. Die müssen sich auch taufen, wenn sie ins Reich Gottes kommen möchten. Also die sind sowieso abgefallen, die sind sowieso verdorben, die sind sowieso Sünder und die müssen Sünden öffentlich bekennen und die müssen genau die gleiche Prozedur machen wie die Heiden, wenn sie ins Reich Gottes wollen. Also wenn sie Proselyten werden wollen. Das ist das Ungewöhnliche an dieser Taufe des Johannes, denn im Judentum ist normalerweise Taufe kein Problem und da tauft man sich jede Woche mal. Ich habe jemanden aus Moskau, eine Jüdin, nach Israel verholfen. Eigentlich wollte sie zu uns hier nach Deutschland kommen. Dann schreibt sie, sie hat meine Karte bekommen oder Visitenkarte bekommen in Russland irgendwo. Und dann wurde sie gefragt auf der Botschaft, wo wollen Sie hin? Dann schrieb sie zum Pastor Matut, oder sagte zum Pastor Matut, ist in Berlin, hier und so weiter. Dann haben sie gesagt, nein, sie kommen nicht rein. Sie hat schon deutsche Pässe gehabt, sie hat Ausweisepapiere gehabt, sie war auf dem Flughafen und auf dem Flughafen wurden ihr die Ausweise genommen, so sie war staatenlos plötzlich. Und ich wusste mir nicht mehr zu helfen, sie schrieb mir, Pastor Matthäus, kannst du helfen, war mit ihr oder mit ihrer Sache beim deutschen Verwaltungsgericht, nichts funktioniert. In meiner Not schrieb ich, oder habe ich mal dann mit dem Rabbiner, Oberrabbiner in Israel verhandelt, was soll ich machen? Die Frau ist Jüdin, sie ist getauft. Und sie darf nicht nach Deutschland auswandern. Kohl und Galinski haben damals einen Vertrag gemacht. Keine christlichen Juden kommen aus Russland hier zu uns in Deutschland. Du siehst also, das was diese Prognome machen. Das hat unser deutsches Volk gemacht mit Kohl. Verstehst alles, vergiss das alles. So, es ging nicht. Dann habe ich einen Spiegel versucht, noch über Öffentlichkeitsarbeit was zu machen. Ging also nichts mehr. Dann die Rabbiner rufe ich an. Wir reden. Und dann sagt sie, ja, ist sie getauft? Habe ich gesagt, ja, die ist getauft in der Untergrundgemeinde. Hat sie was Schriftliches in der Hand? Habe ich gesagt, nee, die Untergrundchristen geben nichts, keine Papiere. Also sie geben da nicht Schrift. Du bist getauft, fertig. Ja, dann sagt sie, schicken Sie nach Israel. Und dann habe ich ihr geholfen, dass sie nach Israel kam, Geld gegeben, so mit ihren zwei Söhnen, arme Frau, und sie schickt ihn nach Israel. Und dann sagt er, wir Juden, wir taufen uns jede Woche. Also das ist für uns kein Problem. Also wenn sie jetzt erst getauft ist, wenn sie nichts Schriftliches hat. Du siehst also, Taufe, christliche Taufe ist ein Politikum. Und hier auch, also hier war die Proselytentaufe. Und da ist ein Täufer dabei. Die Juden taufen sich selber, machen so Kniebeuge und gehen dann in die Knie und dann sind sie im Waschbecken getauft. Aber das ist keine Taufe gewesen in jüdischer Art, sondern diese Taufe war eine Proselytentaufe, jemand, der zum Judentum sich bekehrt. Oder zu Judentum halten möchte. So, das zur Geschichte. Die Johannestaufe ist dann später die christliche Taufe geworden und geblieben bis heute. Diese Art, jeder, der ins Reich Gottes will, ob Jude oder Heide, wenn wir Heiden sagen, das ist ein blödes Wort, aus den Nationen, Völker, also die 70 anderen Völker. Das sind Heiden. Also Heiden sind nicht die, die irgendwelche da Figuren anbieten, sondern die nicht Juden sind. Alles, was nicht Juden sind, sind Heiden. Und zum Beispiel auch sogar die 10 Stämme Israels, die haben sich unter den Heiden vermischt. Sie sind irgendwo verloren gegangen in der Geschichte. Sind aber auch schon Heiden. Und dann sind die Samariter, so Halbjuden, sind auch für sie so Heiden und unrein. So alle müssen getauft werden. Und Johannes war der Wegbereiter. Dann habe ich hier diese Gruppe der Pharisäer im Lukas-Evangelium, also eine Gruppe, die besonders stark vorkommt. Das sind die Pharisäer. Lukas hat mit den Pharisäern, schlägt sich mit den Pharisäern rum. Ständig ist irgendwo ein Pharisäer Jesus auf die Spur. Pharisäer sind es, also diese Abgesonderten, diese Separierten, das sind diese Pharisäer. Sie entstanden nach der Zerstörung des Tempels. Wir wollen also das Gesetz des Herrn achten und ganz besonders ihr Gesetz, eine Spezialität, das war der Sabbat. Den Sabbat einhalten, weil sie sich am Sabbat versündigt hatten und die Sabbate Gottes nicht gehalten haben und wegen die Sabbate in die Verbannung gingen. Jetzt müssen wir wieder zurück. Wir müssen ernst machen. Und du weißt, in der Diaspora, schau unsere Türken an, in der Diaspora, das sind extrem. Zu Hause laufen sie nicht mit Kopftüchern. Kaum. Aber hier bei uns, wir müssen. Also, sie sind in der Diaspora und genauso waren, wir müssen den Sabbat halten, wir müssen die Gesetze halten. Und der ganze jüdische Unfug, was wir im Talmud haben, ist in Babylon entstanden, in der Diaspora. Sich einfach zu separieren, was extra. Und das sind die Pharisäer entstanden. Paulus war so auch so ein Pharisäer, aber dann hat es alles über den Haufen geworfen, alles ist Kot, weil er Jesus entdeckt hat. Und in der Passionsgeschichte werden also Pharisäer nicht besonders als Gegner erwähnt, das sind wieder die Sadduzäer, aber das betrachten wir das nächste Mal. Aber aus den Pharisäern sind die Juden geworden. Was wir heute Judentum kennen, ist typisch Pharisäertum. Die Juden, die Sadduzäer haben nicht überlebt, die Essener haben nicht überlebt, die Partei oder die anderen Parteien, die dort waren in Israel damals zu der Zeit Jesu, die haben nicht überlebt. Die einzige Sekte, die überlebt hat, war die Sekte der Pharisäer, die also ganz genau nehmen. Und das sind heute die orthodoxen Juden. Und Jesus sagt, weh, weh, weh. Also das gilt also diesen Pharisäern, diesem Art von Judentum ganz besonders. Das hat nichts mehr mit Israel zu tun. Das ist in der Diaspora entstanden und diese Pharisäer dann nur Äußerlichkeiten halten. Das Buch, die Einteilung des Menschensohns, seine Vorgeschichte, seine Vorbereitung, wie er in Galiläa aufwächst dort oben, dann der Weg nach Jerusalem, wie er dann als Menschensohn in Jerusalem hingerichtet wird, der Menschensohn. Lukas nimmt sich auch Zeit für die Kindheit Jesu, erzählt über Kindheit, wahrscheinlich über Jakobus, der Bruder des Herrn, der kannte ja in der Gemeinde, der war in der Gemeinde, die haben ja die Leute gesehen. Also, und Jakobus und die Geschwister Jesu, wir haben mindestens 5 Geschwister, die aufgezählt werden in der Bibel, Jesu leibliche Geschwister, und die muss er gefragt haben, wie war er? Und deshalb, er wollte auch etwas von der Kindheit, vom Hausstand Jesu reinbringen. Jesus als Beter, das hat mir sehr gut gefallen, diese Ausarbeitung für mich, habe ich irgendwo. Ich muss euch vielleicht sagen, wie kriege ich das Material zusammen? Ich predige schon 40 Jahre und ich habe diese Geschichten irgendwo abgespeichert und die muss ich nur zusammentragen und ordnen. Und dann ist die Sache dann perfekt. Also das ist also im Laufe der Zeit, wenn ich das heute von Neuem machen würde, das wäre unwahrscheinlich, das wäre zu viel Arbeit. Aber ich habe diese Geschichten, das ist also, da habe ich irgendwo aufgearbeitet, mir die Notizen gemacht und so auch Jesus als Beter. Das ist mir so groß geworden, irgendwo eine Bibelstunde oder Bibelarbeit, Bibelwoche war das wahrscheinlich, wo ich Jesus als Beter betrachtet habe. Ganz besonders eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium. Ich habe 3 Wochen lang gepredigt, nichts anderes als der verlorene Sohn. Die Geschichte, da steckt so viel. Gib mir mein Erbe. Und dann, er zog dann. Dann verplempert er alles. Und so, und er machte sich auf. Und so weiter. 3 Wochen lang nichts anderes, dass Leute gesagt haben, kann ich keine andere Geschichte mehr lesen. Du siehst, du kannst aus einer Geschichte unheimlich viel rausholen. Lukas als Beter. Dann werden auch später, wir werden seine Gebete noch angucken. Lukas hat einen Stammbaum zusammen mit Matthäus. Das sind 2 Stammbäume. Und wenn du genau liest, widersprechen sie total einander. Also die kommen nur noch bei Jesus zusammen, vielleicht noch zwischendurch irgendwo bei David, aber die widersprechen total einander. Diese beiden Stammbäume. Der Matthäus hat eine andere Linie angeschaut und der eine betrachtet Jesus als König und der andere als Jesus den Priester. Und Lukas betrachtet Jesus den Priester und geht auch über von Salomo, nimmt Salomo gar nicht als die Linie, sondern er nimmt eine Nebenlinie. Oder auch bei Matthäus ist das Gleiche. Die nehmen nicht Salomo, weil mit Salomo ist das Reich Israel schon verworfen gewesen. Weil das, was mit David passierte und so weiter, Gott hat dann nachher nur eine Nebenlinie genommen. David hat noch mehr Kinder gehabt und so eine Nebenlinie über David. Und hier ist, wir sehen also, die Priesterlinie, aber David wird auch mit hineingenommen. Was ist es egal, wie du da verwandt bist? Die so rum oder so rum? Wichtig ist, dass du verwandt bist. Und es geht darum, dass Jesus als Messias Anspruch hat auf Königswürde, Haus David, und er muss irgendwie verwandt sein. Ob du über die Mutter verwandt bist oder über ja, den Vater. Also so gehen diese 2 Linien. Und Lukas ist ganz wichtig, dass die Linie bis auf Adam zurückgeht. Und es ist interessant, wo dieser Stammbaum eingefügt wird. Zuerst wird der Stammbaum aufgelistet. Der zeugte den und der zeugte den und der zeugte jenen. Und dann der Stammbaum wird direkt nach der Taufe Jesu, also vor der Taufe Jesu aufgelistet, der Stammbaum. Und dann bekennt sich, das ist mein geliebter Sohn. Praktisch Gott adoptiert ihn. Zuerst adoptiert ihn Josef. Und das ist mein geliebter Sohn. Du siehst also von Adam, diese Linie nahtlos geht über, dass Gott ihn adoptiert. Das ist mein geliebter Sohn. Auf den sollt ihr hören. Bei der Taufe im Jordan. Da hat die Adoption Jesu stattgefunden. Also Jesus war schon immer Gottes Sohn. Aber ich meine öffentlich, publik, dass er also aufgelistet wurde. Und der, wir lesen bei dem Stammbaum, und der war Gottes Adam. Also der kam von Adam. Adam war Gottes Geschöpf. Jetzt ist die Frage, hat Adam einen Nabel gehabt oder nicht? Wahrscheinlich nicht, denn er wurde angefertigt von Gott. Er hat keinen Vater und keine Mutter gehabt. Adam, so und so weiter, hat wahrscheinlich keinen Nabel gehabt, wenn dich jemand fragt. Aber beweisen können es auch nicht. So. Deshalb diese 2 verschiedene Linien, dass ihr es wisst. Ihr dürft euch nicht irritieren lassen, denn wir wissen, Maria war verwandt mit der Elisabeth. Und praktisch aus der Priesterlinie, Priesterkaste. Oder so. Und letztendlich geht es auch wieder auf Königslinie zurück. auch da nach 2000 Jahren oder nach 1000 Jahren wird man es irgendwie doch verwandelt in so einem kleinen Dorf wie Kanaan. Verstehst du, wo sich jemand kennt oder jeder den anderen kennt? Lukas hat eine Eigenschaft. Oder, weißt du, ich habe das genommen hier ganz bewusst. Weißt du, die Worte, die immer wieder wiederholen, das ist anscheinend dem Mann wichtig gewesen. Hat was bedeutet. Und Lukas verwendet immer wieder, heute hat sich das Schriftwort erfüllt. Heute hat sich das Schriftwort erfüllt. Auf das erfüllt würde, was der Prophet gesagt hat. Immer wieder betont er, dass für Lukas war sehr wichtig, Jesus hat die Schrift erfüllt. Die Prophetie, die alten Weissagungen. Und die Schrift hat sich erfüllt. Und dann habe ich hier euch eine ganze Liste rausgeschrieben, also eine ganze Seite an Erfüllungen, die im Alten Testament irgendwo gesagt worden sind und sich dann bei Jesus erfüllt haben. Und ein großer Teil ist beim Lukas drin, auf das erfüllt würde. Und Jesus hat sehr deutlich darauf geachtet, auf das die Schrift erfüllt würde. Also wenn du Lukas so liest und aufmerksam liest, wirst du fast, ja, wahnsinnig, auf das die Schrift erfüllt würde, was der Prophet geweissagt hat. Das ist so eine Redewendung, aber ihm war wichtig, den Lesern zu beweisen, Jesus ist die Schrifterfüllung. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und du siehst also, was sich alles so aus der Schrift erfüllt hat, die Passagen. Und ich habe also hier zusammengestellt, versucht zusammenzustellen, die Geiselung, alles miteinander, auf das erfüllt wurde, was in der Schrift steht. Alles, also Jesus hat buchstäblich alles durchlebt, was die alten Propheten geweissagt haben. Und deshalb hat Jesus auch gesagt in dieser Geschichte von armen Mann und reichen Lazarus, sie haben Moses und den Propheten, sollen sie lesen, da steht alles drin von mir. Ja, alles Punkt. Jesaja 53, ganz stark und so. Oder auch Daniel, Menschensohn und so weiter. Daniel hat dieses Wort als erstes aufgeworfen oder aufgegriffen. Sohn des Menschen. Und eigentlich, wenn Jesus Sohn des Menschen erwähnt und Menschensohn und dieses Wort von Daniel aufgreift ganz stark, dann ist es so, der Sohn der Maria, der Sohn der Eva, dein Same wird der Schlange den Kopf zertreten. Also der Menschensohn wird nicht irgendjemand, sondern der Menschensohn wird der Schlange den Kopf zertreten. Diese alte Verheißung von an der Eva, dieses Wort erfüllt sich in Jesus und er wird der Schlange den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Also, und deshalb konnte Jesus nur gekreuzigt werden, seine Füße mussten durchbohrt werden, nicht nur seine Hände, sondern auch seine Füße, du wirst ihm in die Ferse stechen. Also das alte, uralte, die uralte Verheißung, 1. Mose 3, Vers 15. So, wir gehen da, wo die Gleichnisse und Begebenheiten sind, die Lukas berichtet. Also Jesus ist vollkommen ein Mensch und sogleich vollkommen Mensch, ganz vollkommen Mensch. Er wird müde, er ist traurig, er dürstet. Also Lukas versucht auch diese menschlichen Eigenschaften als Mediziner zu betonen. Er dürstet, mich dürstet bei der Kreuzigung. Er ist und bleibt Mensch bis zuletzt und er steht auch als Mensch wieder auf. Und er erscheint den Jüngern als Mensch, nicht als Gott, Geistmensch. Aber er bleibt in seiner Form als Mensch, also wir werden Jesus drüben im Himmel als Mensch begegnen. Nicht als irgendein Wesen, als Mensch Gott und Gottmensch. Die Gleichnisse und Geschichten und Begebenheiten, die Ankündigung der Maria, auch kein Zufall, dass gerade der Maria und auch gleichzeitig auch Johannes von Gott angekündigt wird. Gott tut nichts, ohne vorher anzukündigen. Deshalb auch auf das erfüllt wurde, was bei den Propheten gesagt wurde, wurde angekündigt und jetzt erfüllt sich das. Und wenn es nirgendwo eine Ankündigung gab, dann kündigt ein Engel das an. Die Maria, eine Geschichte für sich selbst, wir betrachten die nachher später irgendwo anders. Die Maria, wer war das? Lukas hat so nette Geschichten, barmherzige Samariter, Gleichnisse vom großen Abendmahl, reicher Mann und armer Lazarus, dieses Gleichnis, Heilung von 10 Aussätzigen, Pharisäer und Zöllner, dann die Bekehrung von Zachäus, den Oberzöllner, also diese Geschichten, die wir haben. Und dann 2x7 Gebete im Lukas-Evangelium, 14 Gebete ganz bewusst, wo Jesus betet. Und Jesus betet immer. Egal was er macht, er betet immer. Obwohl er Gottes Sohn war, hat er gebetet. Am Grab von Lazarus betet. Beim Speisung der Leute betet er. Und hat, was mich erstaunt hat, er hat sehr viel draußen gebetet. Jesus hat in keinem Tempel, in keiner Synagoge, da hat gesagt, mein Haus ist ein Bethaus. Aber da hat er nicht gebetet, hat die Tische rausgeschmissen. Und so weiter. Wenn er gebetet hat, immer draußen gebetet. Meistens auf einem Berg, weil vielleicht der Gott da näher war. Und er hat immer in Einsamkeit gebetet. Und wenn er gebetet hat, hat immer einen Steinwurf weiter. Hat, hier bleibt ihr. Und einen Steinwurf weiter hat er dann gebetet. Garten Gethsemane etc. Immer wieder gebetet. Und auf dem Berg hat er sich verklärt, während er betete. Beim Abendmahl, er nahm den Kelch und dankte, betete. Also Jesus war immer mit Gott verbunden und er hat nur aus der Verbindung mit Gott heraus agiert und gehandelt. Auch in der Wüste, er betete und da kam der Teufel. Ich habe für dich gebetet, Petrus. Also immer wieder, er hat immer wieder gebetet, selbst am Kreuz betet er. Obwohl seine Hände festgenagelt sind und so weiter. Und Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist ab. Also sogar da in seiner Sterbestunde betet er immer noch. Und was hat Jesus gebetet? Meistens die alten Psalmen. Und zwar wörtlich oft. Und wenn wir lesen die alten Psalmen, wir lesen meistens, und das ist ja, weißt du, er war Jude. Und zwar 150%, wenn man das sagen kann. Gibt's nicht, aber er war 100% Jude. Und wenn ein Jude betet, du weißt den ersten Satz und dann brauchst du nicht mehr auflisten, was er gebetet hat. Dann weiß man, also er hat Psalm sowieso gebetet, den ersten Satz. Sobald du den ersten Satz irgendwo liest und du liest meistens nur die erste Zeile und er sprach und sagte, und dann und du denkst, so kurz und so weiter, nein, das ist ein ganzer Psalm, was er gebetet hat. Weil der Jude, sobald du ein im Wort Gottes unterwiesener Jude, der also mit dem Wort Gottes aufgewachsen ist, der kennt die Bibel auswendig. Du musst nur den Anfang sagen und du weißt ja schon, wie es weitergeht. Das war also typisch für Jesus. Er hat sogar zu Tisch bei den Emmaus-Jüngern gebetet, der brach das Brot und denen gingen dann die Augen auf. Das ist ja doch unser Jesus. So, er hat so stark gebetet, dass die Leute gefragt haben, seine Jünger gefragt haben, Herr, lehre uns beten. So möchten wir auch beten. Und dann hat er uns das Vaterunser gelehrt. Das Vaterunser ist nichts anderes als ein altes jüdisches Gebet, 18er Gebet. Ein 18er Gebet, das sind 18 Strophen. Wenn du dieses Gebet betest, dann musst du Zeit haben, 18 Strophen aufzusagen. Aber das ist eine Form, das Vaterunser ist nicht eine Erfindung von Jesus. Gewiss, Jesus hat seine Gedanken reingelegt, aber das ist ein Gebet, das du in Notzeiten sprichst, du hast keine Zeit. Das passiert, wir sind auf der Flucht. Und so, wir müssen dann ganz schnell und kurz beten. Und das ist das Vaterunser. Ein Gebet, so auf der Flucht, so zwischen Tür und Angel. Wir haben keine Zeit. 18er Gebet wirst du morgens beten, abends beten, als Jude. Und dann musst du Zeit haben, die Zeit nehmen zum Gebet. Aber hier, auf der Flucht. Eine Vaterunserlänge. So 3 Minuten, 2 Minuten, du bist durch. Wenn du gut machst, kannst auch schneller durchgehen. Dann habe ich hier der Übergang so einfach, was so alles drin ist in dem Lukas-Evangelium. Vers für Vers, das will ich nicht durchgehen, das könnt ihr so euch durcharbeiten nachher. Ist vielleicht nur eine Geschichte, die Flucht nach Ägypten. Jesus musste nach Ägypten gehen, auf dass die Schrift erfüllt würde. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Du siehst also immer wieder, auf dass die Schrift erfüllt würde. Typisch Lukas. Jesus kommt aus Ägypten, weil Israel auch mal in Ägypten war als Sklaven und gedient haben. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Und wenn wir von Jesus hören und meinen Sohn habe ich aus Ägypten gerufen, Israel und Jesus sind identisch, nicht voneinander zu trennen. Er kam in sein Volk, er war ganz sein Volk und hat sein Volk repräsentiert. Und dieser Gottesknecht, das ist Israel auf der einen Seite, das alte testamentliche Volk Gottes und Jesus ist eigentlich eins und dasselbe. Also Jesus und Israel ist eins und dasselbe. Jesus ist die Spitze Israels. Und deshalb, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Er hat ist nicht erstgeboren, aber von Gott erwählte. Von Gott hat Israel erwählt als seinen erstgeborenen Sohn, adoptiert sozusagen. Ihr wart kein Volk, aber durch Abraham und so diese Geschichte aus Babylon gerufen. Die Gottesoffenbarung hat in Babylon angefangen, nicht in Jerusalem. Babylon, das Tor zum Himmel, oder Babel. In Babel ist die Offenbarung gekommen. Und auch das Judentum ist sehr stark von Babylon geprägt worden. Und aber in Ägypten haben sie dann ihren Werdegang erlebt. Gott hat sie zu einem Volk gemacht und aus Ägypten dann durch die Wüstenwanderung. Und das, deshalb, was Jesus erlebt hat, die Wüste, Israel war in der Wüste und Jesus musste auch in der Wüste sein. Israel ging durch den Jordan, Jesus muss auch durch den Jordan gehen. Und so alles, Israel und Ägypten und Jesus sind so verbunden. Jesus wurde voll Heiligen Geistes in die Wüste geführt. Also Heiliger Geist und gleich in der Wirksamkeit Jesu. Also du kannst die Arbeit Jesus, seine Mission und sein Werk ohne den Heiligen Geist nicht vorstellen. Und dann, der Geist des Herrn ist auf mir. Diese Buchrolle in Nazareth, was da passiert. Also immer der Heilige Geist und Jesus arbeiten immer zusammen. Also Erlösung ohne den Heiligen Geist ist nicht denkbar. Und Jesus ohne den Heiligen Geist ist auch nicht denkbar. Also auch in Nazareth ganz besonders der Heilige Geist. Das ist sehr stark für den Dienst Jesu wichtig. Jesus ist gezeugt vom Heiligen Geist. Jesus ist ausgebildet, qualifiziert durch den Heiligen Geist. Jesus ist begleitet vom Heiligen Geist. Er wurde in die Wüste geführt vom Heiligen Geist, nicht vom Teufel. Der Teufel trifft ihn nur in der Wüste und kommt und versucht ihn. Aber er ist vom Heiligen Geist in der Wüste geführt worden, und zwar zu den wilden Tieren. Wenn du in der Bibel liest, du erstaunst, und er war bei den wilden Tieren. Und ich sage dir auch, warum. Diese wilden Tieren, die Sünde kam. Wir müssen sehen, Gott dreht die Uhr zurück wieder. Die Erlösung fängt mit Null an. Da, wo der Sündenfall begonnen, mit Adam und Eva natürlich, Frauen, so sehen wir in Lukas, das ist der Aufbau von Lukas. Und ein Tier war, das den Menschen verführte zur Sünde. Und deshalb, die Wiederherstellung beginnt auch. Jesus war in der Wüste bei den Tieren, bei den wilden Tieren. Und es ist die Geschichte, wie zum Beispiel jetzt, dass er die Tiere zahm gemacht hat oder dass er mit den Tieren nett geredet hat. Die Erlösung begann bei den Tieren. Er war in der Wüste bei wilden Tieren. Ihr könnt es nachlesen nachher in der Bibel, voller Heiligen Geistes. Und er musste bei den Tieren sein. Und die Situation bei den wilden Tieren war die, praktisch das tausendjährige Reich hat dort angefangen, wo das Kind am Loch der Otter spielt. Wo der Löwe Gras frisst. Diese Wiederherstellung, so beginnt praktisch Lukas die Erlösung. Jesus bei den wilden Tieren, das Paradies kommt wieder auf die Erde. Der himmlische Zustand kommt wieder unter uns. Das Kind spielt am Loch der Otter. Und auch Lukas ist auch interessant, wenn du Lukas liest, Lukas ist humanistisch, aber auch sehr naturliebend und naturverbunden. Einzug in Jerusalem passiert mit einem Esel. Also ein Esel hat Anteil an der Erlösung. Und Gott benutzt den Esel. Dieses Tier war eigentlich zum Tode verurteilt. Der war dort angekettet und jeder konnte vorbeigehen und steinigen. Und er ist des Todes schuldig, aber jetzt, der Schuldige hat nichts getan, das war sein Esel. Und deshalb nimmt Jesus dieses Tier und nimmt zu seiner Verherrlichung. Also da fängt die Erlösung an mit dem Esel. Oder Jesus war bei den Tieren in der Wüste, bei den wilden Tieren. Hat nicht mit den Tieren gekämpft, sondern er war bei diesen Tieren, hat die beschwichtigt. Hat die Tierwelt, sozusagen die Wüstentiere, beschwichtigt, beruhigt. Und dann kam der Teufel dazwischen wieder. Jesus ist in Kapernaum sehr gerne, das war seine zweite Heimat. Jesus war in zwei Häusern sehr gerne. Das war das Haus von Maria, Lazarus und Martha und dann das Haus in Kapernaum bei Petrus. Wahrscheinlich hat Jesus sein eigenes Haus gehabt, eine eigene Wohnung, ich vermute ein eigenes Haus. Die Nazarener wollten ihn nicht haben, da ist er von Nazareth weggegangen. Und dann hat er sein Haus verlassen, und zwar als die Leute das Dach abgedeckt haben. Die haben sein Haus zerstört. Die sind aufs Dach gestiegen und haben das Dach abgedeckt und den Lahmen da zu seinen Füßen gelegt. Und von da an lesen wir nicht mehr, dass er nach Kapernaum ging. Er war so frustriert, dass die so gläubig waren und ihm das Dach abgedeckt haben. Wir wissen ja diese Geschichte, da war so viel Volk, die bedrängt, und dann kommen die Gläubigen, also du siehst manchmal, können die Gläubigen so unverschämt sein und einem das Dach abdecken. So, aber das kommt hier so ein bisschen steif, der auch. Was Lukas sehr stark rausstellt, Jesus ist der Herr. Der Herr über Dämonen, der Herr über Krankheiten, der Herr über Mangel, diese Brotvermehrungen, der Herr über Dämonen, der Herr ist Herr. Und das ist wieder für die griechischen Menschen oder hellenistischen Menschen vorstellbar, denn der Kaiser nannte sich der Herr des Imperiums. Jesus also der Herr. Also er ist der Herr, dem alles gehört, dem alles unterordnet ist, dem sich alles fügen muss. Der Herr über die Stürme. Er hat Vollmacht. Vollmacht, er kann machen, kann Wind gebieten, sei still. Er hat Macht, ab Kapitel 8 wird beschrieben, er ist der Herr. Also bisher ist er der Menschensohn. Aber dann ab Lukas Kapitel 8 ist er dann der Herr. Der Herr ruft dich. Der Herr über alle möglichen Krankheiten, sogar über den Tod. Ab Kapitel 9 versucht der Herr, seine Jünger vorzubereiten, was jetzt kommt. Nachdem die Jünger begriffen haben, du bist der Messias, der Heiland. Aber dann beginnt er, sie zuzurüsten. Jetzt, Leute, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Dann beginnt der zweite Hauptteil, Kapitel 9 von Vers 51 bis Kapitel 19. Der Weg nach Jerusalem. So Stück für Stück bereitet das alles so vor, seine Jünger, auf das, was kommt. Macht euch gefasst, die werden mich nicht annehmen. Jesus wusste, und so stellt Lukas auch dar, Jesus wusste, ich werde verworfen. Eigentlich, das stand für ihn fest. Die werden mich nicht annehmen. Die werden nicht an mich glauben. Und das musste so kommen. Wir werden nachher später beim Römerbrief sehen, warum Israel Jesus ablehnte. Eigentlich zu unserem Vorteil. Damit du und ich gläubig werden. Wenn Israel Gott und Jesus nicht abgelehnt, also Jesus nicht abgelehnt hätte, hätten wir wahrscheinlich keine Chance gehabt, groß. Oder vielleicht eine andere Chance, einen anderen Weg. Aber die haben abgelehnt, damit wir gerettet werden. Also praktisch ihr Elend ist unser Glück. Ist schlimm so, aber es ist so. Aber wir werden das nachher im Römerbrief mehr betrachten oder intensiver. Aber das war fest für Jesus. Israel musste mich verwerfen. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht an. So, jetzt geht's weiter. Der Weg nach Jerusalem. Man soll die Kosten für die Nachfolge überschlagen, sagte den Jüngern. Wer einen Turm bauen will, muss Kosten überschlagen. Willst du das? Vielleicht müssen wir eine Sache auseinanderhalten. Jesus hat mehrere Gruppen von Jüngern gehabt. Auch Nachfolger. Da sind 4.000 mal 5.000 Männer dabei. Dann sind 70 und oder 72 und dann sind 12 wieder. Dann hat er nochmals 4 Leute, ganz besonders die ersten 4 Brüder, die ihm nachfolgen. Also, und wenn wir vom Reich Gottes sprechen, das ist so vielschichtig. Gottes Reich ist so groß. Also nicht alle sind für das Gleiche bestimmt. Selbst wenn Jesus betet, dann nimmt er nur 3 Spezialisten mit. Und die schlafen trotzdem auch noch. Sind auch nicht besser. Also ich meine, könnt ihr nicht mit mir eine Stunde wachen? Oder hier. Das Reich Gottes ist größer. Deshalb, es gibt viel Volks. Und deshalb, wo sind die 5.000? Oder wo kommen die 5.000 überhaupt her? Oder die 15.000? Da nur Männer gerechnet. Das sind alles Essener meines Erachtens. Das sind alles Essener, die auf das Reich Gottes warten. Und die haben auf das Reich Gottes gewartet, auf den Messias, auf den Erlöser. Denn wir fragen, wo kommen diese Menschen, diese Aufläufe, diese Massenaufläufe, die auf das Reich Gottes warten? Wird natürlich nicht buchstäblich gesagt, dass es die sind, weil Jesus ja beim Johannes war und Johannes hat seine Jünger alle mehr oder weniger an Jesus verloren. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Und Jesus hat halb Judäa getauft. Und ganz Judäa und ganz Jerusalem kam raus, um sich taufen zu lassen. Also das sind diese 5000, die also in dieser Bußbewegung herauskamen durch Johannes den Täufer. Ein Problem ist, dass Johannes nicht mitgegangen ist. Wäre Johannes mitgegangen mit Jesus, wäre für Jesus viel einfacher gewesen, wäre ganz Israel mitgegangen. Denn die haben gehalten, Johannes ist wirklich ein Gesandter Gottes, dass sie sogar die Sadduzäer und Pharisäer große Probleme haben. War die Taufe des Johannes von Gott oder vom Menschen? Und weißt du dann, die waren dann so schlau, dass sie gesagt haben, wir wissen es nicht genau. Denn wenn sie gesagt hätten, das war von Gott, dann würde er sagen, warum tut es nicht? Und hätten sie gesagt, das war von Menschen, dann würde das Volk sich steinigen. Also du siehst, da war eine sehr große Bewegung in Israel, dass die Pharisäer, die Sekte der Pharisäer und Sadduzäer machtlos waren. Die mussten den Johannes akzeptieren. Aber was wäre passiert, wenn Johannes mit Jesus marschiert wäre? Er hat nur aufgegeben. Und deshalb fragt er, bist du der Messias, auf den wir warten sollen, oder bist du es nicht? Da kommt er sogar selber ins Zweifeln und Schleudern. Aber das ist nichts Negatives. Jesus hält immer große Stücke von Johannes. Der größte, oder von den Frauen geboren wurde, war Johannes der Täufer. Und er war die Spitze der alttestamentlichen Offenbarung. Er war der Abschluss des Alten Testaments, Johannes der Täufer. Praktisch mit Johannes dem Täufer beginnt auch die Leidenszeit für Jesus. Jesus muss fliehen ins Ausland, nach Tyrus und Sidon. Dort im Ausland unterwegs, da kommen Leute, die geheilt werden. Ich denke nur einige, so, die Jesus berühren wollten und vieles so mit Jesus erlebten im Ausland, Sidon und Tyrus. Und Jesus geht oben in Galiläa, wirkt in der Zeit oben in Galiläa, weil Johannes der Täufer hingerichtet wurde. Er hat es gehört, es hat ihn betroffen. Und ab Kapitel 11 in Lukas geht es Jesus jetzt ganz besonders um das Innenleben. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Also nicht mehr jetzt Äußerlichkeiten, nicht mehr, da wird auch nicht mehr Zeichen und Wunder groß hervorgehoben, sondern das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und euch wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jona. Jesu Reich ist den Dämonen viel weit überlegen, etc. Das wird noch hervorgehoben. Dann kommen die Tischreden, die Jesus dann im Kapitel 11 noch so den Jüngern bringt, so am Tisch, so nebenbei bei den Pharisäern, was sich so begibt. Also mehr lehrmäßig jetzt und mehr aufs Innere angelegt. Es fängt äußerlich an und es wird innerlich. Und das Reich Gottes muss etwas Innerliches werden. Wir sehen also auch die typische Entwicklung des geistlichen Menschen vom Äußeren ins Innere. Und wir erleben Gott zuerst einmal, wir hören, wir sehen, wir erleben, wir sind begeistert, aber dann wird es langsam ernst. Jetzt geht's ans Eingemachte. In Kapitel 12 weist er schon ganz klar auf die Trennung von Synagoge und der christlichen Gemeinde. Dann warnt er vor Selbstzufriedenheit. Ach, uns reicht es, was wir haben. Also typisch Juden damals. Wir haben Abraham zum Vater. Dann ermutigt er die Leute, Gott zu vertrauen. Ruft auf zur Wachsamkeit. Also alles mehr innere Belange. Und mahnt seine Jünger zur Entschiedenheit. Er warnt die Jünger vor dem kommenden Gericht, Kapitel 13. Dann kommen noch ein paar Gleichnisse später, nachher Vergleiche von Sauerteig und Senfkorn, die kleine Herde. Wir sind immer noch bei Tischreden. Jesus, so wie Luther, seine Tischreden, einfach so Brocken, die irgendwo aufgeschnappt wurden, irgendwo festgehalten wurden, irgendwo was Wichtiges war. Ihr, Auseinandersetzung mit den Pharisäern, ich habe es euch gesagt. Über den Gebrauch des Geldes, über Barmherzigkeit. Dann einige Reisenotizen unterwegs nach Jerusalem. Der Samariter, die Königsherrschaft Gottes ist angebrochen, das Reich Gottes bricht an, Und er beginnt mit Jericho. Die Landeinnahme. Er kommt nach Jericho, dann kommt der Zachäus. So wie das Reich Gottes durch Israel oder Kanaan durch Israel eingenommen wurde, mit Jericho beginnt es. Ich muss in dein Haus einkehren. Dann einige Endzeitankündigungen. Das Gericht kam 20, 30 Jahre später, nachdem er es gesagt hat, da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Was lernen wir aus dem Lukas-Evangelium so? Dann Kapitel 24, der Übergang zur Apostelgeschichte. Und es stimmt praktisch, am Anfang hat Lukas ein Buch geschrieben, das war Apostelgeschichte und Lukas. Aber dann hat man geteilt, weil man gemerkt hat, das sind zwei Bücher eigentlich. Aber Band 1 und Band 2 hat er geschrieben und man hat es dann geteilt und man hat dann mit der Himmelfahrt übernommen, die Geschichte. Und das Abendmahl, diese Geschichte mit dem Abendmahl, das war ein Gastmahl. Also es war nicht das Pastamahl in diesem Sinne, was wir als Pastamahl bezeichnen, es war ein Gastmahl. Wir werden später irgendwo noch betrachten beim Johannes, dass die Zeiten, der Kalender, es gab zwei Kalender in Israel zu der Zeit, als Jesus wirkte. Den Kalender, den die Essener hatten und den Kalender, den die Priester hatten. Und Jesus ging nicht nach dem Priesterkalender in Jerusalem, weil dieser Kalender wurde verändert. Salomo hat den Priester Gottes umgebracht, so liegt schon weit zurück, und die haben dann den Kalender geändert. Und die Essener sagten, wir gehen nicht nach dem Kalender, was die in Israel haben, im Jerusalemer Tempel, in dem Gottesdienst. Wir gehen nach dem ursprünglichen alten Kalender, den Moses hatte. Also es gab zwei verschiedene Kalender. Wenn ihr die Geschichten liest, die stimmen manchmal bei euch nicht, weil es zwei verschiedene Zeiten sind. Und Jesus sagt, nach der Zeit der Juden, also wie die Juden da ihr Ostern haben oder was sie sonst auch haben, nach ihrem Fest oder mit ihrem Passa. Jesus ging also nicht nach dem jüdischen Kalender, der Priesterkalender, Jesus ging nach dem Essener-Kalender. Deshalb sehe ich also einen sehr starken Einfluss der Essener auf Jesus und die christliche Gemeinde. Kalender. Aber das werden wir beim Johannes betrachten, weil das kommt bei Johannes sehr stark heraus. Die suchten überall, wo ist der Jesus, der müsste jetzt auf dem Fest kommen und der ist nicht auf dem Fest gekommen. Zwei verschiedene Kalender. Und deshalb war das Passamal, was wir als Abendmahl oder oft hören, missverständlicherweise, das war kein Passamal in diesem Sinne, weil es zeitlich noch nicht das passierte. Aber dann trifft sich wieder die Zeit. Bei der Kreuzigung trifft sich wieder die Zeit, als Jesus ausrief, es ist vollbracht, da zerreißt der Tempelvorhang. In dem Moment, wo der Priester opfern wollte, der Priester kam nicht mehr zum Opfern, weil der Vorhang zerriss in dem Moment. Also das war der Opferdienst war zerstört. Warum? Weil schon nach dem ursprünglich alten, gottgegebenen Kalender das Opfer bereits stattgefunden hat. Also und der Tempel, der Vorhang zerriss. Also das ist so diese Feinheiten. Du siehst es manchmal nicht, wenn man nicht intensiv sich damit beschäftigt. Aber Jesus hat praktisch den Tempeldienst mit seiner Kreuzigung zerstört. Also der Zerriss, was will jetzt der Priester machen? Da darf nicht mehr rein. Wer im Heiligtum steht, ist im Allerheiligsten gleich drin. Und er ist todesschuldig. Also muss den Tempel so dementsprechend sogar schließen eigentlich. Aber dann ist die andere Geschichte, was Flavius darüber schreibt. Flavius schreibt, die Tür ging nicht mehr auf. Diese schwere Tür vom Tempel ging nicht mehr auf, durch das Erdbeben wahrscheinlich, dass es verzogen hat. Also meine Erklärung. Der Vorhang zerriss. Vielleicht noch aus den anderen. Es gibt ja noch neutestamentliche Apokryphen. Die betrachte ich nicht. Wenn jemand das will, das ist bei mir auf dem Internet. Seite noch zur Betrachtung von, also neutestamentlichen Apokryphen, es gibt natürlich alttestamentliche auch, da haben wir Sirach, Makkabäer etc., aber es gibt auch sehr viele Apokryphen, die nicht in die Bibel eingenommen sind oder aufgenommen sind, aus irgendwelchen Gründen, weil es nicht verbreitet war in der Christenheit oder weil man stark den gnostischen Einfluss gesehen hat und so weiter. Aber in einem dieser apokryphischen Bücher ist beschrieben, dass Mutter Marias, junges Mädchen, man hat 7 Jungfrauen gesucht, die unschuldig sind, und die sollten den Vorhang im Tempel weben, als Herodes diesen Tempel herstellte. Und sie sollten diesen Vorhang weben. Und Maria war eine dieser Jungfrauen, die erwählt waren oder wurden, um den Vorhang zu weben. So, und Josef war Zimmermann, also auch mit dem Tempelbau irgendwo in Berührung, denn dieses riesige Gebäude unter dem Herodes, das musste ja von Experten und vielen Leuten hergestellt werden. Und in der Bibel heißt es, das sind manchmal beim Johannes, wir kommen zu Johannes, da heißt es, ein Schwert wird durch deine Seele gehen und so, dieses Trennen. Und dieser Vorhang, den Maria mitgewebt hat als Mutter, das war mystisch. Aber da stecken bestimmt einige Wahrheiten drin. So die Geschichte wird eins. Und wenn du dann alles zusammenträgst, und Lukas hat genau die anderen Geschichten mit zusammengetragen, also jetzt, wenn wir das Evangelium so sehen, ja, zusammengetragen, was die erzählt, aber ich wollte ganz genau wissen, und ich bin der Sache nachgegangen, bei den Dienern des Wortes, bei den Leuten, die das erlebt, die dabei waren. Und da sind einige Sachen, ein Schwert wird durch deine Seele gehen, und seine Kleider wurden nicht zerteilt, sein Gewand, dass seine Mutter ihm wahrscheinlich gewebt hat, und so weiter, wurde nicht zerteilt, das hat man gewürfelt, weil es zu wertvoll war. Also, und dann zerreißt der Vorhang im Tempel. Warum? Die Maria ist noch unterm Kreuz, steht unterm Kreuz, und Jesus ruft, es ist vollbracht. Und er gibt dann seine Mutter dem Johannes ab. Das sind alles Bilder, die eine Botschaft in sich haben, aber da muss ich hinsetzen und nachdenken und meditieren. Okay, lass mich noch ganz schnell weitermachen. Dann habe ich hier euch als Schlüssellehren aus dem Lukas-Evangelium ein paar Punkte. Ich denke, das ist gut, dass du alle diese Bibelstellen nachliest. Und ich rate also immer, zuerst mal so durchlesen und durchgehen und dann intensiv nachschlagen. Was steht da drin? Und ich rate auch manchmal Vers davor und Vers danach lesen, weil das hilfreich ist. Dann Gottes Wesen im Lukas-Evangelium, das ist ganz wichtig, Gott ist zugänglich, Gott ist heilig, langmütig, barmherzig, er hält seine Verheißungen, ist weise, wie er dann auch wirklich führt, dass zuerst auch Heiden kommen und Jesus anbeten. Dann einige Personen oder Schlüsselworte im Lukas-Evangelium, was er verwendet, Geld natürlich, ganz große Sache, Mammon, dann das Paradies. Es ist interessant, Lukas verwendet keine hebräischen Worte, sondern mehr hellenistische Worte. Und wenn er schon Bibelworte verwendet oder irgendwelche Zitaten nimmt, dann nimmt er aus der Septuaginta, also aus dem Alten Testament in griechischer Übersetzung, verwendet dort die Worte, die Zitate. Er verwendet nicht hebräische Worte oder semitische Sachen, und wenn er das schon verwenden muss, dann übersetzt es ganz genau oder erklärt es. Er schreibt also auch Angaben über Orte, wo ein Jude eigentlich wissen sollte, aber er erklärt es, weil die in Rom können es nicht wissen und Internet haben sie auch nicht. Zum Beispiel die Schädelstätte der Golgatha oder die Schächer, die gekreuzigt worden sind. Ganz bewusst die Schächer. Wir müssen sehen, das waren keine Verbrecher. Wir sagen das Mörder, Verbrecher. Das waren keine Verbrecher. Das waren Leute, die geschächtet haben, so wie die Türken heute ihre Tiere schlachten. Natürlich, du kannst denken, was du willst, aber das war eine Anweisung Gottes. Und die wollten, die mit Jesus mitgekreuzigt wurden, die wollten das Richtige. Und die wurden deshalb, weil sie anders geschlachtet hatten, als sie sollten, sie wollten also koscher schlachten, wurden sie mit hingerichtet. Also Jesus wollte die Reinheit, lehrte die Reinheit. Die haben nicht Leute geschlachtet. Das waren Schächer. Also alte Schriften und alte Übersetzungen und Originalübersetzungen schreiben von Schächer. Und Schächter sind Schlachter. Und das sind also nicht Verbrecher, wie wir das also gerne halten. Wir hätten es gerne Verbrecher. Weißt du, das ist ein Problem. Die katholische Kirche hat die Juden bestohlen. Und Christen machen mit sogar bei diesem Diebstahl, dass die Juden, weißt du, die sind ganz schlecht. Pharisäer und etc. Und dann diese Schächer. Nein, diese Schächer waren keine Verbrecher. Das waren gottesfürchtige Leute. Und du fürchtest dich nicht, Gott zu lästern? Also du siehst, also der ist unschuldig. Die wussten Bescheid. Also das waren also die auf die Reinheit. So Gesetzeswächter, würde ich so sagen. Die genau, also was Ordentliches machen wollten, aber es waren den Römern irgendwie Aufstand. Oder sie haben einen Aufstand geübt und sagen, nein, wir fügen uns nicht diesem Gesetz. Also vielleicht ist verordnet, also die Tiere werden jetzt angeschossen und nicht geschächtet, weil Blut, es war so wichtig, dass sie kein Blut essen. Blut war verboten zu essen und die wollten koscher leben. Also wir dürfen nicht das Katholische mit übernehmen, was die katholische Kirche so uns aufdiktiert hat. Und der Schächer, ein schlimmer Mensch, der war gar nicht so schlimm. Aber das ist das Christentum, jetzt mal das traditionelle Christentum hat das Judentum, das biblische Judentum bestohlen. Und zwar ganz massiv. Sie enteignet und so weiter. Und dann ihre Geschichte daraus gemacht und die ganz schlecht dargestellt und sie sind die Guten. Wir müssen immer aufpassen, gerecht sein. Lukas schildert 12 Begebenheiten aus dem Leben Jesu, die einzigartig in seinem Evangelium sind. Die Geburt des Täufers, seine Kindheit, Herodes und der Täufer. Dann, dass die Leute in Nazareth Jesus ablehnen. Was Lukas ganz schlau macht, Lukas stellt die Apostel, die anderen sind nicht so nett zu den Aposteln, aber Lukas stellt die Apostel sehr milde dar. Also, dass sie nicht glaubten und dass sie nicht wollten und so, aber dass sie das nicht konnten. So hat es gestellt. Wenn sie schon Fehler gemacht haben, dann vermildert er das alles. Dass eine Frau Jesus salbt, dass er den Sohn einer Witwe auferweckt, also sich der Frauen erbarmt. Dann die Geschichte mit Zachäus. Natürlich war ein Dorn den Juden, den Pharisäern fromm. Der geht zu den Zöllnern und Sündern. Und jetzt kommen die Testfragen, sind ganz einfach, die müsst ihr nur beantworten. So, jetzt habe ich schon viel geredet, jetzt, bevor ich schließe und euch dann zur Arbeit schicke und entlasse, noch irgendetwas unklar oder was du nicht ganz verstanden hast oder ja undeutlich war und nicht durchgekommen ist, irgendetwas. Das ist so ein Gebet, so wie bei uns. Ja, lobe den Herrn. Weißt du, früher die ganzen Lieder, die haben viel mehr Stufen gehabt wie das da. Das ist ein Gebet, das der Jude von Haus aus immer betet. Er spricht den Segen über sein Haus, über seine Familie und dankt Gott, dass er das nicht ist und das nicht ist und das nicht ist und das nicht muss und so weiter. Also er dankt Gott. Deshalb, ich bete, wir sehen den Pharisäer im Tempel, der da betet, der hat dieses Gebet gesprochen. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so schlimm bin wie der da drüben. Ja, die Juden haben das. Im Talmud ist es drin. Also es ist kein christliches Gebet. Aber das Vater Unser ist zusammengefasst, das dürfen wir Christen beten. Und gib uns unser tägliches Brot. Das ist das Wesentliche. Drin. Noch irgendjemand eine Frage? Gut, lass uns aufstehen, wir sind lang genug gesessen. Und wir wollen Gott bitten, dass er uns Gnade schenkt, dass wir den Lukas verstehen. Lieber Heiland, du möchtest mit uns gehen, auch wenn wir jetzt auseinandergehen. Hilf uns, dass dein Wort in uns aufgeht. Aber ganz besonders, was Bruder Lukas uns zu erzählen und zu sagen hatte. Herr, und das Evangelium ist zu uns gekommen, zu den Nationen, zu den Völkern dieser Welt. Und wir möchten auch jetzt segnen, dass das Evangelium weitergeht. Und wir möchten das, was wir hier erfahren in dieser Woche, in diesen 4 Wochen miteinander, du möchtest uns salben und unser Verständnis öffnen für die tiefen Wahrheiten deines Wortes. Wir wollen den Menschensohn und den Gottessohn ganz neu, in einem ganz neuen Licht erkennen und erfahren. Halleluja. Wir wollen die Lobgesänge, die Freude im Heiligen Geist, ja, die Fülle des Heiligen Geistes erfahren. Wenn wir auch jetzt auf Pfingsten zugehen, segne uns, Herr. Halleluja. Amen.